Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Morgen Thomas, da sind wir mal wieder.
Genau, da sind wir wieder, ja.
Ja. Ja, kurz, rhetorische Gesprächspause, da sind wir mal wieder.
Ja, nee,
es ist Stille in der Leitung.
Ja, es ist stressiges Wochenende.
Ja, ja, es kommt immer anders und zweitens, als man denkt, ne?
Als man denkt, ja, da hast du recht.
So ist
da
das.
Da hast du echt recht, ja, genau.
Wir hatten ein wenig Probleme bei der Terminfindung, aber das kann ja mal vorkommen.
Ja, beziehungsweise das Leben hat einen Strich durch die Rechnung gemacht, beziehungsweise, Schatz, im Podcast schon erwähnt, oder? Hundebaby?
Welt bei uns eingezogen vor ein paar Wochen. Ihr habt Nachwuchs bekommen in Fellform sozusagen, das
genau,
ist richtig.
Und da genau, waren wir, ja, da hatten wir gestern leider einen kleinen Zwischenfall und waren schon in der Klinik und heute Morgen dann auch nochmal. Also nichts, nur Lebensbedrohliches, aber wir müssen es halt jetzt wirklich doch mal abklären, nicht, dass dann doch noch irgendwas ist. Und wie gesagt, das, ja, aber egal. Es läuft, ja, und wahrscheinlich ist es ja nichts Schlimmes. Aber wie immer, ja, man macht sich ja erstmal Gedanken. Und es ist alles so schlimm und schrecklich, ja.
Ja, gut, ich meine, besser Vorsicht als Nachsicht, oder?
Genau.
Wie heißt es so schön? Genau. Ja,
genau, deswegen.
Das ist so. Wäre den Anfängen.
Ja, beziehungsweise Vorsorge oder abklären ist halt besser, als wenn du dann.
Ja, ja, genau.
Ja, ja, deswegen, das passt ja. Genau, so, aber, ja.
Wir sind ja wieder da.
Und zum kein Geschäft.
Die meisten Hörerinnen und Hörer werden das gar nicht mitbekommen, weil wir senden ja immer entweder samstags oder sonntags. Von daher ist das ja eigentlich vollkommen
interessant. Es ist noch Wochenende, genau.
Wir sind ja vollkommen im Zeitplan, in Anführungsstrichen.
Ja, ja. Genau. Es ist ja nicht so, dass ich es abgesagt hätte.
Nee, das ist richtig. Obwohl, ich habe mir gestern schon überlegt, vielleicht könnte ja was bei dir heute trotzdem dazwischen kommen, eine Solo-Sendung aufzunehmen. Da habe ich mir gestern schon ein kleines Skript geschrieben.
Du brauchst mir es nur sagen?
Nein, nein, um Gottes Willen. Ich bin ja froh, dass das nicht stattfindet, weil ein Solo-Podcast, das ist, glaube ich, für mich extrem schwer. Das kann ich nicht. Da gibt es andere Talente, die das gut können. Ich kann das
nicht. Wenn du das 50 Mal gemacht hast, dann passt das auch wieder.
Um Gottes Willen. Ich hätte es wahrscheinlich gemacht, um keine Folge ausfallen zu lassen. Das ist ja immer so mein Anspruch, dass man hier konsequent durchsendet. Aber das wäre dann die letzte Option gewesen. Vorher hätte ich dann versucht, den Thorsten abzustauben. schöne Grüße an dieser Stelle. Und aber wie gesagt, es ist ja alles nicht eingetreten, Gott sei Dank. Da sind wir ja mal wieder. Gut, dann lass uns versuchen, in die heutige Sendung erzähl, mach weiter.
Kurz zur letzten Sendung vielleicht noch, bisschen off-topic.
Ja.
Wir hatten da ja zum Schluss nochmal über Motorräder gesprochen.
Aha.
Ich glaube, ich hatte mit dir vorbeigesprochen an dem Modell jetzt. Du sagtest zwar V4, aber ich bin, glaube ich, von der falschen ausgegangen, als das, was du gemeint hast. Aber nichtsdestotrotz, ich war dann zufälligerweise nochmal bei uns jetzt nicht unbedingt Bike Shop, aber das ist ein großer Händler mit verschiedenen Marken, halt Motorrad spezialisiert, weil da auch ein Sohn von einem Bekannten von mir Praktikum gemacht hatte.
Mhm.
Und dann war ich jetzt auch nochmal so und bin da durchgelaufen, weil, wie gesagt, also, jucken tut es einem ja schon irgendwie in den Fingern, aber ich habe da auch kurz mit meiner Frau das Thema mal angesprochen, weil sie hat natürlich auch mitgekriegt, dass ich da war und bin dann mal kurz durchgeschlendert und dann hat sie ja auch schon, oder da wusste sie ja auch schon, was ist, aber ja, nee, wie gesagt, die Vernunft ist dann doch so stark, dass, wie war es, gucken, nicht anfassen. Wobei, angefasst habe ich auch, aber guck nicht fahren.
Sagen wir mal so, nur Motorräder sind, ist es ja alles in Ordnung, von daher, das ist ja nicht das Thema.
Ja gut. Ja, also wie gesagt, Spaß wird es schon machen, aber.
Ich war ja am Freitag, vorgestern beim Event von Ducati und naja, sagen wir mal so, es kommt einiges auf mich zu. Und nächstes Jahr im Sommer geht es dann aktiv los, in Anführungsstrichen. Und dieses Jahr und bis zum nächsten Jahr geht es erstmal ins Trainingslager.
Ich wollte gerade sagen, alle ohne entsprechende Vorbereitung.
Ja, aber da gehen dann alle Event-Teilnehmer rein in dieses Trainingslager und ich darf halt noch nicht über alles sprechen, weil wir haben da eine NDA unterschrieben, weil nächstes Jahr was ganz Neues kommt, motortechnisch und modelltechnisch, und das soll dann medial begleitet werden oder besser gesagt von Multiplikatoren, so wie ich es einer bin oder wie die glauben, dass ich es einer bin, begleitet werden. Und nächstes Jahr geht es dann halt im Sommer richtig los und bis Schön. Zum Sommer geht es dann ins Trainingslager, begleitet von fachmännischem Personal und ehemaligen Profi-Sportlern, Motorradfahrern etc. pp.
Ja. Nice.
Ja. Es ist ja alles so wieder ein Zeitfaktor. Man muss sich das halt auch so ein bisschen einplanen, das Ganze. Und das passt eigentlich ganz gut, weil es immer nur so ein, maximal zwei Tagesevents sind. Und die sind relativ gut verteilt in Deutschland, wo auch die Anfahrten nicht so weit sind oder für mich nicht so weit sind. Also von daher passt das eigentlich ganz gut. Und da ich ja selbst und ständig bin, kann ich mir das auch so ein bisschen freischaufeln und gut einteilen. Ja, und die Versuchung war doch relativ groß, muss ich sagen.
Ja.
Schauen wir mal. Interessant war es, ja.
Gut, schön zu hören.
Ja, das nur dazu, weil ich ja gesagt habe, ich werde berichten.
Gut.
Gut, also dann zum Dritten. Lass uns versuchen, in die Sendung einzusteigen. Mhm. Und wir fangen an mit einem Wirtschaftsthema. Apple hat sich mal wieder committed für eine lokale Lieferkette bezüglich Einkäufe in den USA. Das wird Mr. Trump sehr freuen. Und sie haben sich committed für Magnete bei der Firma MP Materials. Die Partnerschaft umfasst eine eigene Produktionslinie bei MP Materials, also eine Anlage, die speziell auch für die Produktion für die Apple-Produkte konzipiert worden ist. Ist ja nichts Neues, macht Apple ja relativ regelmäßig, um sich dementsprechend auch Stückzahlen zu sichern und auch die Qualität zu sichern, die sich Apple halt vorstellt, oder auch genau das Produkt zu sichern, was letztendlich da auch rausfallen soll. Die Produktionslinie soll dann in Texas aufgebaut werden, also in der Fabrikationsstätte der Firma MP Materials, und des Weiteren soll es noch eine Recyclinganlage in Kalifornien geben. Das ganze Projekt umfasst, eine 500 Millionen US-Dollar. Und ist Teil der Produktoffensive oder der 500 Milliarden Strategie, die Apple ja in heimische Produktions- und Lieferketten bekannt gegeben hat. Mhm. Und das ist halt ein Teil davon. Und das wird natürlich die ganze Geschichte hoffentlich ein wenig beruhigen in Richtung Trump. Ja. Man weiß nicht, ob Apple das getan hätte, wenn es diese ganze aktuelle Situation rund um Trump nicht geben würde oder um diese
Strafzölle. Ja, doch. Die hatten ja vorher schon angekündigt, wie viel sie auch investieren wollen. Mhm. Und ich gehe mal davon aus, dass es nur eins von den vielen Projekten, die sie da die nächsten Jahre im Auge haben. Von daher, klar, spielt jetzt Ihnen und Trump in die Hände.
Ja, klar.
Aber wie gesagt, ich gehe fest davon aus, dass das sowieso was ist, was gelaufen wäre. Also von daher. Mhm.
Ja. Okay, na gut.
Also wenn sie damit irgendwie noch Trump bzw. die aktuelle Regierung da ein bisschen
besänftigen.
Besänftigen oder umgarnen können oder zufriedenstellen können, umso besser. Ja, aber ja.
Naja,
das war jetzt nicht nur deswegen. Also.
Ja gut, ich meine, warum soll man die Produkte dann nicht in Amerika einkaufen, wenn es dort auch Know-how gibt, die sich halt auf solche Sachen spezialisiert haben. Wenn das halt vor der Tür ist, in Anführungsstrichen, dann muss man ja nicht das auswärts kaufen, ganz klar.
Ja, du musst allein mal gucken. Klar, Amerika auch riesengroß, da sind auch Transportwege zurückzulegen. Vielleicht wird die eine oder andere, je nachdem, wo es dann auch hin muss, weil wir wissen ja, wo letztendlich gefertigt wird. Ja, es ist ja noch, ja doch, sagen wir mal, noch nicht in den Staaten. Mhm. Das wird auch so schnell wahrscheinlich ja nicht passieren, aber je nachdem, für was für ein Produkt das ja dann auch gedacht ist, hätte man da natürlich dann auch die Artikel schon im Land. Ja,
das ist klar, richtig, ja.
Schiebt die Dinger jetzt mal wieder nach China, macht auch nicht so viel Sinn. Mhm. Da würdest du wahrscheinlich besser vor Ort einkaufen, aber Die Frage ist ja, wofür wird letztendlich oder wie weit im Voraus wird er da schon geplant entsprechend, ja.
Obwohl man natürlich bei diesen Miniaturbauteilen wie diese kleinen Magnete relativ viel auch per Flugzeug transportieren kann. Ne? Also das ist ja relativ
das klein. Ja, aber alleine das, was du da wieder an CO2-Bilanz produzierst.
Ja, klar.
Und sparen, aber wie gesagt, wir kennen das Endgoal nicht ja von dem Ding. Also von daher.
Ja. Na gut. Das nur am Rande. So, dann gibt es ein paar Neuigkeiten zum iPhone 17 und wahrscheinlich werden wir auch noch über das 17 Pro etc. reden. Das gab es so ein paar zusammengefasste kleine Neuigkeiten. Und man merkt, also, so mehr man in Richtung September kommt, zum iPhone-Event hin, je konkreter und je mehr wiederholen sich auch die Gerüchte. Und ich bin immer der Meinung, und das hat sich auch in der Vergangenheit schon bestätigt, so mehr sich ein und dasselbe Gerücht aus verschiedenen Quellen wiederholt oder identisch ist, mehr oder weniger, je valider ist das Ganze auch. Und bei einem Gerücht muss ein Analyst so ein bisschen zurückrudern oder bei einer Aussage. Er hat nämlich gesagt, dass das iPhone 17 Pro, nee, dass das iPhone 17 keinen A19-Chip bekommen wird, sondern noch den Vorgängerchip, den A18 oder den aktuellen Chip, dass mehr oder weniger den Chip behalten wird. Und er ist jetzt hier zurückgerudert und er geht davon aus, dass das A17 auch den A19 bekommen wird. Nur letztendlich die Pro-Modelle werden den A19 Pro bekommen. Ist ja auch klar, wenn es einen Pro gibt, dann sollte man den auch in die Pro-Modelle reinstecken und da Differenzierung schaffen, sehe ich auch ein. Und wie gesagt, da wird es dann wirklich durchgehend auch den aktuellen Chip geben. Hätte mich auch stark gewundert nach der Angleichung der beiden Modellreihen auf die gleiche Basis, warum sollten sie dann wieder zurückgehen? Das hatten sie ja mal und das kam ja eigentlich auch gar nicht so gut an. Und dann haben sie sich überlegt, ja, beides auf gleiche SoC-Basen zu stellen. Also von daher macht das nach meiner Meinung schon Sinn. Und beim iPhone R ist man sich so ein bisschen unsicher. Er sagt, da kommt nur der A19 rein, ohne Pro. Und es gibt einige Analysten, die sagen, im iPhone R kommt der A19 Pro rein. Keine Ahnung. Irgendwo müssen sie natürlich auch zu den Pro-Geräten auch beim R eine Differenzierung schaffen. Und wo könnte man das am stärksten schaffen? Wie beim SoC und zum Beispiel auch beim Display. Das sind so
ja, wobei da hätte ich eher gedacht, dass bei den Standard-iPhones, wie gesagt, das 17er dann nicht den neuesten Chip bekommt, um gerade da die Unterscheidung auch zu haben zwischen Standard-iPhone und Pro-Modell. Mhm. Dass du sagst, okay, wir haben da auch zwei unterschiedliche Chips drin. Und ja, die Frage ist halt, wie wollen sie das eher wirklich positionieren? Ist das eher einfach nur eine dünnere Variante vom 17er zum Beispiel? In Anführungszeichen, je nachdem, was halt dann noch anders wäre.
Ja, Display wäre ein wenig größer, ne, zum Beispiel.
Ja, das ist halt, genau, das ist die Frage. Ja. Ausstattung ja wieder, welche Auswirkungen hat halt die Dünne auf das Kamerasystem oder hast du da was, wie wir es jetzt bei Samsung gesehen haben, dass einfach der Bump wesentlich größer wird, weil das Gehäuse so dünn ist. Aber das muss man mal abwarten, wie Apple das lösen will. Aber wie würden sie das eher halt positionieren? Wäre das eher eine sexy, in Anführungszeichen, Variante des Standard-iPhones oder ist es die Variante des Pro-iPhones? Und je nachdem, wo es dann positioniert ist, würde ich da dann auch wieder auf die interne, also zum Beispiel den Prozessor dann gucken. Ich denke, alle, wie gesagt, wenn es näher am 17er ist, hätte es wahrscheinlich 17er Ausstattung. Wenn es näher am 19er ist, wahrscheinlich schon, am Pro ist, dann halt wahrscheinlich auch denselben Prozessor. Vielleicht wird es auch ein Mittelding, ja, dass alle nicht jetzt prozessormäßig, weil wir haben ja nichts zwischen den zwei Prozessoren. Aber was jetzt die Ausstattung betrifft, beziehungsweise preislich ja dann auch wieder, wo wird es da näher am Pro liegen oder so, dann würde auch, wie gesagt, der Pro-Chip wieder mehr Sinn machen. Sind halt so Dinge. Also, wie gesagt, alle gerüchtetechnisch würde ich eher glauben, das Standard-iPhone hat einen anderen Prozessor als das Pro-iPhone. Und bei dem R muss man dann abwarten, wie Apple das letztendlich wirklich positionieren will.
Es hätte ja einen anderen Prozessor, das Standard-iPhone, den A19. Und das Pro hätte ja den A19 Pro drin. Da hätte man ja.
Ja, nee, aber ich denke, dass die Differenzierung könnte
noch
man
stärker
sogar größer,
ist.
Dass man die sogar größer machen könnte.
Ja.
Die andere Frage ist wieder, wenn die Gerüchte stimmen, dass es auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten kommt. Erst die Pro-Variante und dann wieder, dann hast du ja da wieder auch zeitlich versetzt den älteren Chip. Ob das dann noch Sinn macht, ist die andere Frage. Das ist auch wieder so ein Ding, wie bestätigen sich halt die Gerüchte? Weil wenn die wirklich später kommen sollten, würde ich eher nicht davon ausgehen, dass sie auch den alten Chip noch bekommen. Weil dann hast du ja wieder über einen noch längeren Zeitraum für das Update nochmal den alten Chip. Aber da siehst du, wie schwierig
also
das
alten,
ist halt.
An den alten Chip glaube ich auch nicht. Ich glaube, sie stellen das schon auf die gleiche Basis. Und das R, das wird sich irgendwo dazwischen positionieren, ist meine Meinung. Und eher in Richtung Standardmodell. Also, dass es ein Drall hat in Richtung Standardmodell, weniger in die Pro-Reihe. Und dass es sich preislich in dem Plus-Bereich etablieren wird. Das Plus wird ja wegfallen. Ja. Das wird es ja nicht mehr geben, wenn das alles so stimmt. Und dass es sich da preislich etablieren wird, das war ja auch so die Prognose von einigen Analysten. Und das ist auch meine Meinung, dass es genau diesen preislichen Bereich besetzen wird, wo früher das Plus gewesen ist.
Ja.
Und ich wage mal zu behaupten, das wird jetzt kein so ein großer Durchbruch, dieses Gerät, weil wenn das genauso gut angenommen wird wie in das Edge, das S25 Edge, weil das wird ja relativ schlecht angenommen.
Ja, vor allem wenn du mal guckst, der Tenor ist ja eigentlich bei dem Edge, es hat keiner danach gefragt.
Richtig, und der Preis ist relativ hoch.
Mit dem Standard 25 sehr zufrieden, genau. Das 25er ist eigentlich schon optimal. Ja, warum brauche ich da noch eine dünnere Version? Ja, das ist ja so ungefähr.
Wie gesagt, der Preis ist relativ hoch und die Akkulaufzeit ist relativ schlecht. Alles das, was man eigentlich gar nicht so haben möchte.
Ja, ja. Genau.
Hätte das eine super gute Akkulaufzeit, wäre das wahrscheinlich ein sehr interessantes Gerät.
Ja, aber die Frage ist halt, ob man sich die Akkutechnik, da hatten wir letzten Podcast ja kurz mal drüber bei Samsung gesprochen, ob man sich die halt für ein Update aufhebt. Ja. Oder welche anderen Gründe dagegen sprechen, da halt das entsprechend zu verbauen. Aber ich denke, der Kompromiss, gerade bei sowas dünnem wie den neuen Fold, Kompromiss mit dem Akku, macht da eher noch Sinn als bei sowas jetzt.
Ja, weil beim
hast
Fold,
bis auf
da gibt
die
das
Dünne
Sinn.
Kein einziges Feature da drin, was irgendwo das wirklich rechtfertigt. Wie man gesagt, die Dünne beim Fold, klar, du willst das Gerät im zusammengeklappten Fold-Zustand halt dünn haben oder nicht übermäßig dick, ja, vergleichbar halt mit anderen normalen Smartphones. Okay, klar, dass der Akku darunter leidet, war zu erwarten, schade drum, ja, aber ist halt so. Aber wie gesagt, bei einem super, in Anführungszeichen, dünnen, normalen Smartphone. Deswegen, ich weiß auch nicht, wie Apple sich das vorstellt oder mit welchem Argument sie dann so ein Gerät bringen.
Ja, das wird man dann sehen, wie sie das dann präsentieren.
Da bin ich aufs Marketing gespannt,
Mit was von einer roten Linie, die sie da als Argumentation oder als Marketing-Claim mit anführen, warum sie das ausgemacht haben. Ja.
Welche Geschichte kriegen wir dazu dann präsentiert?
Ja. Und wie gesagt, ich bin auch sehr gespannt, wie das letztendlich dann in den realen Testumgebungen, also denn bei den Kunden ankommt, wie viel Akkulaufzeit dann wirklich dabei rauskommt. Und ich würde auch einen Teufel tun, dass ich mir das Gerät gleich beim Release klicke. Es reizt mich auf irgendeine Art und Weise schon, keine Frage. Aber das Entscheidende für mich ist, wie sind die Akkulaufzeiten in Realumgebungen und nicht in irgendwelchen Testumgebungen, die da herbeigeführt worden sind.
Ja, also wie gesagt, interessieren würde es mich schon, die Knackpunkte, wie du es auch schon gesagt hast, ist halt Akku und für mich halt Kamerabump. Wenn das so eine Monstrosität werden sollte wie beim Fold, bin ich raus.
Ja.
Sorry, aber sowas, irgendwo hört es dann auf. Ich bin, oder sagen wir mal so, die aktuellen noch nicht mal, da ist es ja auch wieder. Mit meinem 13er kann ich mich gerade noch anfreunden. Sagen wir mal so, ja, dass die Kameratechnik ihren Platz braucht, okay, klar. Nur, wir haben ja oft schon drüber gesprochen, wir haben mittlerweile eine Dünne erreicht, die ja beim R noch extremer ausfallen würde. Ja. Wir haben eine Dünne erreicht, wo ich sage, Freunde, wieso muss ich da das Gerät nochmal einen Millimeter dünner machen? Ja, mach doch lieber einen Millimeter mehr Akku da rein.
Das sage ich ja schon immer.
Das ist das, genau. Wir sagen das ja regelmäßig und eigentlich immer, wenn die Gerüchte oder wenn wir über das sprechen, sagen wir ja immer, klar ist es nice, wenn du da nochmal, wie gesagt, ein etwas dünneres Gerät hast. Nur es ist doch wirklich doof, ja, wenn du dann einen Kamerabump hast, der fast nochmal genauso dick ist, auch wenn er ja kleiner ausfällt, aber der fast nochmal genauso dick ist wie dein Telefon, ja, und deine Akkulaufzeit darunter so leidet, ja. Nee, dann sind wir technisch noch nicht so weit, dass du das wirklich machen kannst. Mhm. Dann ist, wie gesagt, die Kameratechnik noch nicht so weit. Mhm. Dann ist die Akkutechnik noch nicht so weit. Dann, klar, das ist ein nices Konzept, ja. Dann mit die Hitzeentwicklung und dein Prozessor ist so weit. Ja, du kannst das in so ein Gehäuse quetschen oder reinstecken. Ja, ist ja nice. Aber das ist ja nicht alles. Ich will ja so ein Gesamtpaket, was überzeugt.
So ist es. Und ich glaube, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass Apple mit der Idee spielt, so nach dem Motto, naja, wenn der Kunde erstmal dieses extrem dünne Gerät in der Hand hat, dann ist er so haptisch davon so angeturnt, in Anführungsstrichen, hatte so eine Sexiness, dass er nicht widerstehen kann. Vielleicht ist das der Gedanke, weil das ist natürlich schon sehr beeindruckend, wenn man so ein schmales, kleines, dünnes Gerät in der Hand hat, keine Frage. Aber das ist ja auch nicht das, was den Alltag entscheidet, nach meiner Meinung. Die meisten packen ja sowieso eine Hülle drüber.
Oder ja, genau.
Deswegen,
beim 13 habe ich ja auch eine Hülle, die den Kamerabump hinten ausgleicht, damit ich die halt auch vernünftig oder ohne Wobbeln oder ohne Wackeln halt auf der Tischplatte kann liegen haben. Wie muss denn bitte das Gehäuse aussehen? Das Gehäuse, sage ich schon. Das Case aussehen. Mhm. Bei zum Beispiel einem Air oder bei einem Fold. Mhm. Entweder hast du ja noch Füße dran oder einen Rand, ja, der halt das ausgleicht. Wie gesagt, irgendwo hört der Spaß einfach auf.
Ja, so ist es.
Ich habe ja auch schon gesagt, das Air könnte eventuell meins werden, wenn halt die Bedingungen stimmen. Und ich befürchte, dass der Kamerabump und auch eventuell die Akkuleistung da einfach dann sagen, nö, es ist nichts für mich. Was ja auch nicht schlimm ist, ja, wir haben ja genug Alternativen noch. Ja.
Gott sei Dank.
Ja, von daher einfach mal gucken, ja, was die anderen Geräte dann machen, vor allem, wo wir dann dieses Jahr preislich liegen werden. Das ist ja auch nochmal so ein Fragezeichen. Ja. Wird Apple die Preise halten oder müssen wir da mit einer Preiserhöhung noch leben? Und wie wird die ausfallen? Ja, und was wird das vor allem für die Max-Geräte oder für die großen und das Air dann auch bedeuten? Ja, in welche Preisregionen kommen wir dann?
Ja, das wird man dann halt sehen, ja. Übrigens, das iPhone Air soll das einzige Gerät sein aus der Apple-Produktlinie, was einen Titanrahmen bekommen soll. Alle anderen Geräte sollen keinen Titanrahmen bekommen. Ja, ich könnte mir vorstellen, das hat dann auch mit der Stabilität zu tun. Mhm. Das so dünn etc., das muss man natürlich stabil bekommen, logischerweise. Mhm. Sie wollen keinen zweiten Bandgate riskieren. Bandgate 2.0 wäre natürlich sehr schlecht.
Ja.
Ist zwar schon lange wobei, her, aber trotzdem,
Wobei, da habe ich über das Samsung jetzt nichts Negatives groß gehört.
Nee, bisher auch nicht. Also viele regen sich über die Akkulaufzeit auf, mit Recht. Genau. Und viele regen sich auch über den Preis auf, weil es doch sehr nah am S25 Ultra dran ist, das Ganze. Und das sind halt die zwei Kritikpunkte, die man immer wieder hört. Berechtigt.
Ja.
Mhm. Und vom Fold hört man halt den sehr großen Kritikpunkt durch die Bank weg, also vom neuen Fold, was sie gerade vorgestellt haben, dass es total viel wobbelt durch den Kamerabump. Ja, das hört man wirklich von allen. Mhm. Da kann noch so ein großer Samsung-Fanboy dabei sein, jeder moniert dieses Kamerabump-Problem.
Ja, du siehst es aber auch in jedem Video so im Ding.
Naja. Sie wollten halt zeigen, was geht kameratechnisch und was geht von der Dünne her. Das haben sie getan und beides in der Kombination ergibt halt diesen Kamera-Wobble, diesen Wobble-Effekt. Ja, egal. Werde ich mir eh nicht kaufen, von daher ist das für mich kein Problem.
Ja, alle preislich ist das schon.
Naja, schauen wir mal, was Apple macht. Da kommen wir gleich noch zu. So, ja. Und dann Neues zum iPhone 17 Pro. Da gab es ja Diskussionen über das Anti-Reflexions-Display oder die Beschichtung. Da hieß es ja erst, naja, Apple ist noch nicht so weit, man bekommt es nicht hin, das Ganze in guter Qualität zu fertigen, mit guten Ausschussraten, also eine geringe Ausschussrate. Und jetzt gibt es die Gerüchte von MacRumors, dass es doch eine kratzfeste Beschichtung und eine Antireflektionsbeschichtung geben soll, dass das in der Pro-Serie doch eingeführt werden kann. Dass Apple halt so weit ist, dass die Produktionsprozesse und die Produktionsprobleme im Griff sind. Ja, bin ich gespannt, ob wir das sehen werden. Das war ja sowieso nur ein Feature, was in die Pro-Geräte reinkommen soll. Schauen wir mal. Genauso soll die komplette iPhone 17 Serie QI 2.2 unterstützen. Es ist ein Standard, der komplett neu ist und der noch gar nicht so weit verbreitet ist. Der erste Hersteller, der überhaupt schon ein QI 2.2 Gerät angekündigt hat, ist die Firma Ugreen. Die haben den MacFlow Magnetic Powerbank angekündigt. Das ist laut eigenen Aussagen von Ugreen die erste QI 2.fähige Ladeeinheit oder Powerbank, die es überhaupt geben wird und oder die es derzeit gibt. Und wie gesagt, das iPhone 17 soll angeblich QI 2.2 unterstützen. Das bedeutet, dass wir 25 Watt kabellos laden können. Derzeit die höchste Spezifikation ist 15 Watt, was QI 2.0 beinhaltet oder die 15 Watt beinhaltet QI 2.0, die Spezifikation letztendlich. Ja. Das so zu den Gerüchten. Ach so, und es soll im Pro-Bereich die aktuelle Pro-Farbe oder die neue Pro-Farbe soll orange sein. Ja, das ist aber kein Signal-Orange. Das sieht eher aus wie ein Kupfer mit ein bisschen mehr Rotanteilen. Also das, was ich so gesehen habe an den Renderings, was man so sehen konnte, das sah nicht so richtig nach Signal-Orange aus. Also es ist jetzt nicht dieses International Orange wie dieses Armband von der Ultra, das wäre ja mal sehr mutig gewesen. Das sieht doch so ein bisschen rostbraun, ja, also eher so in die Kupferrichtung, so ein bisschen Kupfer mit mehr Rotanteilen drin, also so richtig mutig und orange würde ich das jetzt nicht einstufen. Also wenn sich das so bewahrheitet, was man so gesehen hat an den Bildern, hätte ich das eher in ja rotbraun orange nicht orange Kupfer Bronze so eingestuft, aber nicht in orange. Naja, wäre ja ein netter Schritt, mal doch vielleicht ein bisschen mehr farblich zu wagen als bisher, aber sieht so nicht danach aus.
Ja, schade, so ein bisschen.
Ja, diese schade, knalligen Farben gibt es ja meistens so im Standardbereich. Im Pro-Bereich hält sich da Apple ja bisher sehr bedeckt. Naja, schauen wir mal. Und real sehen ja Farben auch immer noch anders aus als auf Bildern. Und wer weiß, ob dieser Leak auch korrekt war und ob diese oder dieses Farbrendering überhaupt korrekt gewesen ist. Das ist ja auch immer noch fraglich, ob es dann in Natura oder wie Apple sich das dann vorstellt, nochmal ganz anders aussieht als die umhergehenden gegenderten Bilder. So, dann kommen wir nochmal zum Foldable. Da werden ja die Gerüchte rund um die Scharnier-, Klapp- und Display-Technik immer konkreter und immer detaillierter. Und man hört auch immer mehr aus der Lieferkette heraus, welche Firmen daran arbeiten, doch einen sehr, sehr hochwertigen und fehlerfreien und stabilen Klappmechanismus zu schaffen und zu gestalten. Und da arbeiten wohl ganz viele Firmen daran oder Zulieferer daran, das zu einem perfekten Produkt oder Klappmechanismus zu bringen, das Ganze. Indirekt heißt das Grease-Free-Display, das, oder nicht indirekt, sondern in der Lieferkette oder bei Apple heißt es wohl Grease-Free. Und ja, man hat ja gehört, dass Samsung an sich das Display fertigen soll. Und dass Amphenol das Scharnier liefern soll. Und mittlerweile ist noch ein dritter Zulieferer aufgetaucht, die Firma Fine M-Tech. Und das Problem, was man ja hat bei auch den Marktbegleitern, die schon seit Jahren Displays oder Klapphandys produzieren, dass man so je mehr man dieses Gerät klappt und zusammenfaltet und klappt und hin und her, auf und zu, je mehr macht sich dann auch mit der Zeit so dieser Hügel oder diese Falte bemerkbar, weil sich diese ganzen Faltprozesse oder die Biegespannungen dann auch letztendlich auf das gefaltete Display auswirken. Und dieser Hügel, der in der Mitte ist, halt vom Display, der kommt dann mit der Zeit minimal immer mehr raus. Und das liegt halt daran, dass sich an dieser Stelle diese ganzen Biegespannungen halt zeigen oder dass sich das dann so ein bisschen nach außen wölbt, in Anführungsstrichen. Und Apple hat sich da was Neues einfallen lassen. Sie haben so einen Spezialist ins Boot geholt, der Metalle produziert oder spezielle Metallplättchen produziert, der diesen ganzen Deformationsstress absorbieren soll in Form von diesen kleinen Metallplättchen. Diese Metallplättchen sollen flächendeckend unter das Display kommen, um, wie gesagt, diesen Biegestress gleichmäßig auf das ganze Gerät zu übertragen. Ist eine schöne Idee und klingt auch soweit in der Theorie perfekt, nach meiner Meinung, um, wie gesagt, diesen Stress zu absorbieren oder besser zu verteilen. Macht Sinn, ergibt Sinn. Die Frage ist halt, ob das dann auch wirklich in der Praxis sich auf lange Zeit so bewährt, weil das ist eine Technologie, die relativ neu ist. Was man lesen konnte, ist, es ist eine proprietäre Technologie, die Apple gemeinsam mit MTEC, mit Amphenol entwickelt hat. Und das wird sich dann halt erst auf lange Zeit bemerkbar machen, ob das eine gute Idee gewesen ist, wenn die Geräte halt beim Kunden im Einsatz sind und das auf längere Zeit im Einsatz sind. Weil das sind, wie gesagt, ja alles nur theoretische Tests, die man durchführen kann, und gewisse Dinge zeigen sich halt erst im Alltag. Und das Ding oder diese Plättchen sind sehr teuer, in Anführungsstrichen. Die sollen um die 35 US-Dollar pro Metallplatte kosten. Und wenn man sich anschaut, generell wie teuer Kleinigkeiten sind, also mechanische Kleinigkeiten bei iPhones etc., ist das schon ein Spitzenwert, ne, mit 35 US-Dollar für eine kleine Metallplatte, die natürlich den Gesamtpreis des iPhones Foldable nach oben treiben. Ich bin gespannt. Die Idee klingt ganz gut. Und man sieht auch wieder, dass Apple, wenn diese Gerüchte alle stimmen, stark daran auch Wert legt, dass die Klapptechnik robust ist und auch, dass man diesen Bügel oder diese Falte halt fast eliminiert, dass man die nicht mehr hat, weil das haben die ganzen Marktbegleiter halt leider immer noch, dieses Problem. Und wenn Apple das wirklich auf fast null eliminieren könnte, hätten sie mit dem Gerät schon ein Alleinstellungsmerkmal. Ich bin gespannt.
Oder über einen längeren Zeitraum halt nicht so wahrnehmbar machen können, ja.
Genau. Und der Dünne oder zu der Dicke gab es im Moment oder gibt es aktuell auch Zahlen, ob die dann wirklich stimmen, das weiß man nicht. Passt aber letztendlich auch zu der Geschichte mit den Metallplättchen, weil das macht natürlich das Gerät auch ein bisschen dicker oder auch die Displaytechnik ein wenig dicker, wenn noch unter dem Klapp- und Faltmechanismus Metallplättchen verbaut sind. Und somit kommen wir im aufgeklappten Zustand angeblich auf 4,5 mm und im zusammengeklappten Zustand 9,5 mm. Deutlich dicker als das Samsung-Produkt, zumindest im zusammengeklappten Zustand. Aber wenn man dann wirklich ein faltenfreies oder ein Telefon hat, denke ich, ist das auch eine Sache, wo man mit leben kann. Weil ich glaube, das ist das größere Argument als diese paar Millimeter, es sind ja keine paar Millimeter, es ist ja noch nicht mal ein Millimeter, was das Samsung dann dünner ist.
Ja, du musst ja auch mal gucken, wie viele Generationen haben wir jetzt beim Fold, beziehungsweise
ja, klar.
Bei den anderen Geräten aber auf dem Markt. Und ich erwarte von Apple, dass sie das mit dem Display und der Akkulaufzeit gelöst kriegen.
Ja.
Und erwarte bei dem ersten Smartphone nicht, dass sie das dünnste Foldable weltweit sind.
Aber das ist ja eigentlich nicht das, was den Kunden interessiert, weil die sagen ja, du musst dich halt mit dem letzten faltbaren Samsung-Gerät messen und nicht mit den Vorgängergenerationen. Und damit wird es ja auch verglichen, das Gerät. Hm?
Ja, aber da macht aber, wie gesagt, hier dieser 1 Millimeter groß nichts aus.
Nein,
ja. Gerade wenn der Kamerabump wesentlich besser sein sollte und die Akkulaufzeit halt einfach passt. Dann
ja, und man die Bügelfalte halt wegbekommen hat,
und,
im Gerät sozusagen. Ja.
Das Display halt und, top ist. Ja. Und du brauchst ja für die nächste Version auch nochmal ein bisschen was.
Luft nach oben sollte da sein, das ist richtig. Und wenn sie das wirklich so gut in den Griff bekommen sollten mit dem Display, mit dieser Bügel, ich nenne sie jetzt mal Bügelfalte, und wo sich dann wirklich signifikant abheben zu den Marktbegleitern, dann werden sie das auch bei der Keynote extrem betonen und werden darauf eingehen. Und dann ist mehr oder weniger auch uninteressant im Rahmen, sage ich jetzt mal natürlich, wie dick das Gerät ist. Weil das ist ja entscheidend, weil das sind ja die Erfahrungen oder die Punkte, die du hast, wenn das Gerät aufgeklappt ist und du hast dann wirklich eine ebene Fläche, ist das viel interessanter, ob das Gerät jetzt ein bisschen dicker oder dünner ist. Ja? Also,
oh, da sagst du gerade was, wenn es aufgeklappt ist, ebene Fläche. Selbst wenn du einen relativ kleinen Kamerabump hast, hast du ja trotzdem immer noch den Kamerabump. Du kannst ein Wackeln eigentlich nie vermeiden, ne?
Ja, vielleicht, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass Apple sich das auch angeschaut hat, wie Samsung sich da präsentiert und dass sie da sich vielleicht in irgendeiner Weise was einfallen lassen werden. Möglich.
Ja.
Hoffe ich mal. Es ist natürlich die Frage, wie weit das iPhone Foldable schon im finalen Prozess ist, ob man da halt noch was ändern kann. Aber davon gehe ich jetzt mal aus, weil es soll ja erst 2026 kommen. Also von daher gehe ich mal davon aus, dass man da locker noch was ändern kann und dass da noch ein bisschen Flexibilität drin ist in der Produktionsentwicklung. Gut, und dann kommen wir nochmal zum Preis. Es soll doch nicht ganz so extrem teuer sein wie prognostiziert. Viele sind ja davon ausgegangen, dass wir so um die $2,500 liegen werden. Mittlerweile wurde das ein wenig nach unten gezogen, das Ganze. Zwischen 1.800 und 2.000 US-Dollar im Einstiegsbereich. Das heißt, gehen wir jetzt mal vom Worst-Case-Szenario aus, nehmen wir mal diese $2,000, dann sind wir ungefähr beim Samsung-Gerät im Einstiegsbereich. Ich glaube, das liegt bei 2.099 Euro bei uns, so 2.100
ja,
Euro.
Ja, das sind ja auch 1.999 Dollar irgendwo in die Richtung, also ja. So ungefähr die.
Und ich,
also ich denke nicht, dass wir unter Samsung liegen werden.
Nein, ich gehe davon aus, dass sie sich auf Augenhöhe mit Samsung bewegen werden. Das ist meine Prognose. Viele sind ja davon ausgegangen, dass es deutlich teurer sein wird als ein Samsung-Produkt. Und ich gehe davon aus, dass es ebenbürtig sein wird, dass es auf der gleichen Ebene liegen wird preislich.
Also ich denke, sie werden sich an Samsung orientieren.
Ja.
Würde allerdings davon ausgehen, dass wir leicht drüber liegen.
Ja.
Dass wir die bekannte Apple-Tags auf jeden Fall haben. Ob sie sich das wirklich beim Foldable halt leisten können, ist die andere Frage.
Mhm.
Weil wir haben da ja wirklich Preise erreicht, das tut weh, ja. Also für ein Smartphone so viel Geld auszugeben, tut schon weh. Klar, Smartphone hast du immer dabei und bla bla, halt das, was wir ja auch schon gesagt haben, ja.
Ja, ja.
Aber trotzdem ist das ja nochmal mehr, als ein iPhone kostet oder ein Standard-iPhone kostet. Und das, wie gesagt, dem einen oder anderen wird es nicht wehtun, ja. Trotzdem, den meisten dürfte es wehtun. Und auch wenn wir immer sagen, ja, der Markt wartet eigentlich drauf, dass Apple jetzt endlich mit einem Gerät kommt.
Mhm.
Und ich sage ja immer, das wird sich verkaufen wie geschnitten Brot. Du kannst da aber nicht unendlich viel Geld dafür verlangen. Und wie gesagt, mein Tipp wäre, dass sie sich halt an Samsung orientieren. Wenn sie da genauso liegen würden, wäre schön. Drunter denke ich jetzt oder erwarte ich jetzt eigentlich eher weniger.
Warum nein.
Sollten sie sich nein. unter Wert verkaufen?
Nein.
Und würde eher damit rechnen, dass wir da leicht sogar drüber liegen. Aber ich denke nicht, dass wir da $500 oder so über Samsung liegen werden.
Nein, also ich gehe davon aus, optimal in Anführungsstrichen wäre, wenn sie auf der gleichen Preisebene unterwegs sind und schlecht wäre, ja, wenn sie teurer sind.
Vor allem, du musst ja auch mal überlegen, Samsung gerade mit den ganzen Angeboten, ja, beziehungsweise mit der Zeit, wo es schon auf dem Markt ist, wirst du draußen günstiger kriegen als jetzt
ein iPhone, ja.
Aktuell. Und wenn das iPhone selbst zum Samsung-Preis kommen sollte, wir kennen die Preisgestaltung bei Apple, ja, da gibt es von Apple aus selbst keine Rabatte, ja, auch nicht nach. Du musst auch einen Tag vor der Neuveröffentlichung für das alte Gerät noch genauso zahlen.
Genau. Zumindest wenn du sie direkt bei Apple kaufst, die
Geräte. Sache, bei Apple. Ja, bei Apple, genau. Ja. Und selbst wenn du da, wie gesagt, 1:1 den Samsung-Preis übernehmen würdest, wärst du trotzdem im Markt draußen immer noch günstiger mit Samsung unterwegs als jetzt mit Apple. Klar gibt es auch wieder andere Händler, die die Geräte ein bisschen günstiger verkaufen, aber da geht bei generell bei allen anderen Smartphone-Herstellern ist da mehr an Rabatt irgendwo im Markt draußen zu holen als bei iPhones.
Das ist richtig. Das ist richtig. Und bei, wie gesagt, bei Samsung fällt es mir sehr ausgeprägt auf, dass es da immer sehr starke Rabatte gibt. Das ist
ja, das sind gute Geräte. Ich weiß nicht, wie die Preisgestaltung im EK da halt bei Samsung aussieht, wie sie da oder wie flexibel sie da sind im Vergleich zu Apple oder sein möchten im Vergleich zu Apple, weil gerade die Netzbetreiber hauen da ja teilweise Angebote raus. Das ist ja.
Ja, dann gibt es da noch irgendwelche Galaxy Buds dazu oder irgendwas oder ja, noch eine Speicherverdopplung.
Ja, ich hatte zuletzt irgendwo ein Angebot gesehen zusammen mit der Ultra. Ja, und ich so, what the fuck, Freunde.
Ja. Ja, auf der einen Seite für den Kunden sehr schön, für alle diejenigen, die dann halt sofort am Start sind und sofort kaufen zu den Listenpreisen, für die ist das dann meistens nicht so schön. Aber die sollten daraus gelernt haben, aus der Vergangenheit und vielleicht auch warten. Aber wenn man halt sofort dabei sein will, dann muss man halt.
Einen Griff ins Portemonnaie, also so musst du.
So sieht's aus. So ist es. Gut, kommen wir zu der Kategorie aufgewärmte Gerüchte. Da hat Mark Gurman mal wieder in seinen.
Sorry, das war mein Telefon, aber das wird wahrscheinlich meine Frau gewesen sein. Jetzt, ich muss gerade mal rinschlinsen, Augenblick.
Ja, und ich erzähle mal was über das aufgewärmte Produkt oder das Gerücht. In der Vergangenheit haben wir schon, oder hat Mark Gurman darüber berichtet, dass das Studio Display 2 auf den Markt kommen soll. Muss ja auch mal irgendwann ein Update bekommen, weil seit 2022 gibt es das aktuelle Studio-Display, was wir derzeit haben. Und jetzt hat er mal wieder ein altes Gerücht aufgewärmt und hat auch genau das erzählt, was er schon vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten erzählt hat. Es soll ein Update kommen Anfang 2026, Mini-LED als Display-Technologie. Und er hat zwei Modellnummern wieder rausgehauen, J427 und J527. Das J427 soll dann angeblich das Studio-Display 2 sein und das J527 soll angeblich der Nachfolger von dem Pro-Display XDR werden. Ja, das ist exakt das, was er schon vor ein paar Monaten respektive Wochen gesagt hat, hat er jetzt nochmal rausgehauen. Leider keine Gerüchteergänzung oder keine neuen Fakten zu dem Gerät. Ja, ich hoffe, dass es endlich kommt. Schauen wir mal.
Ja, wir reden ja oft genug drüber, aber
ja.
Bis jetzt hat sich ja leider da groß nichts getan. Aber
ich habe ja für mich mittlerweile die Entscheidung getroffen, das habe ich dir auch, glaube ich, mal off-air gesagt, dass ich mein altes Studio-Display, nee, ist ja kein Studio-Display, ist ein Thunderbolt-Display, so lange benutzen werde, bis es von selbst den Geist aufgibt, also bis es nicht mehr funktioniert. Weil es ist zwar kein 5K-Display, aber es hat eine WQHD-Auflösung. Und wenn ich mir anschaue, dass immer noch neue Geräte mit einer WQHD-Auflösung auf den Markt kommen, ist es immer noch eine standesgemäße Auflösung. Natürlich ist es kein 5K-Display, aber
es ist auch kein 4K, aber es ist trotzdem eine gute Auflösung. Ja,
und es ist ein solides Gerät. Ich habe das seit 2012 durchgehend im Einsatz, mehr oder weniger, jeden Tag. Und das ist Qualität, die Apple da auf den Markt gehauen hat. Oder zumindest das Gerät, was ich ja vor mir stehen habe, ist qualitativ hochwertig. Ich hatte damit bisher kein Problem. Und es hat hervorragende Lautsprecher verbaut. Das ist immer noch genial, was da lautsprechertechnisch rauskommt. Da kommen teilweise aktuelle Geräte von Marktbegleitern bis heute nicht an die Lautsprecherqualität heran. Ja.
Ja, das ist ja auch das, was man auch immer wieder hört in Bezug auf die aktuellen iPads. Dass der Sound auch da besser ist, als man erwarten würde.
Ja.
Und das ist natürlich auch eine Sache, die Apple über die Jahre auch mit der Entwicklung da halt einfach gelernt hat. Ja.
Ja, auch im aktuellen Studio-Display, die Lautsprecher sind auch sehr, sehr gut. Also die sind sogar noch besser als logischerweise in meinem uralten Thunderbolt-Display. Und auch die Lautsprecher in meinem MacBook Pro 16 Zoll, die sind auch hervorragend. Ich habe die letztens mal 1:1 verglichen mit aktuellen Lautsprechern in einem MacBook Air. Es ist ein signifikanter Unterschied, wie viel schlechter die MacBook Air Lautsprecher sind. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist wirklich, viele haben ja gesagt, ja, das ist hörbar, aber dass es so dramatisch ist, hätte ich nicht gedacht. Also da hat man wirklich einen großen Unterschied hören können. Ja? Also ist das auch nochmal so ein Differenzierungspunkt für alle diejenigen, die sagen, ja, MacBook Air, MacBook Pro, eindeutig Lautsprecher. Das konnte ich jetzt selbst noch einmal feststellen. Naja, und das Display ist natürlich auch ein Riesenunterschied, keine Frage. Gut, also Studio Display 2 und insgeheim hoffe ich ja dann, dass pünktlich zum Release vom Studio Display 2 mein altes Thunderbolt Display das Zeitliche segnet. Aber es ist auch unwahrscheinlich, was dieses Gerät immer noch im Gebrauchtmarkt bringt. Hm. Für ein so altes Gerät werden noch Gebrauchtpreise von 350 Euro teilweise aufgerufen. Ja, das ist der Wahnsinn für ein so altes Gerät. Ja, also, Hammer.
Es ist ja nicht schlecht, ja. Du kriegst ja auch nach wie vor was dafür. Du hast ja alleine die Auflösung. Klar, Bildwiederholgrenz, Farbtreue etc., das ist halt die Frage, gerade im Vergleich. Dann ist das Panel ja in die Jahre gekommen. Okay, ja. Aber trotzdem kriegst du da immer noch ein Display, mit dem man, wenn es halt so keinen Defekt aufweist, noch gut arbeiten kannst. Also von daher ist der Preis, glaube ich, gerade unter uns Apple-Nutzern durchaus noch gerechtfertigt. Was ja auch wieder nur für Apple dann oder auch für das Produkt spricht, entsprechend klar. Es ist nicht mehr der ursprüngliche Kaufpreis. Ja. Aber du hast trotzdem gerade über die Jahre gerechnet noch einen guten Werterhalt von dem Ding. Mhm. Das ist schon okay. Ja.
Absolut, ja. Aber gut. Und es ist nachhaltig. Also ich meine, ich habe jetzt einen Adapter dran und ich habe einen Adapter dran und betreibe das an einem Mac Studio. Ja, wie nachhaltig kann ein Produkt sein, wenn man es so lange benutzen kann?
Ja. Klar, das ist jetzt von der Dicke her oder so auch nochmal eine andere Ansage, das Display.
Ja.
Aber designtechnisch?
Es ist komplett von hinten ein Aluminiumgerät. Ich meine, das neue Gerät ist auch von hinten mit Aluminium verkleidet, keine Frage. Aber es sieht immer noch super aus. Es könnte ein bisschen dünner sein, klar, aber damals gab es halt keine anderen Möglichkeiten,
damals
Displays dünner zu bekommen. Ja.
Ja, wir hatten ja nichts. Das musste ja aus dem kompletten Alu-Block gefräst werden, das Ding. Ja,
also ich mag das Gerät nach wie vor noch und ich rede mir das jetzt auch nicht unbedingt schön. Natürlich, die ganzen Argumentationen, die ich ja gerade abgelassen habe, das geht schon Richtung Schönreden, aber ich würde es jetzt auch nicht übers Herz bringen, jetzt das Gerät irgendwo in die Ecke zu stellen.
Ja, vor allem, es funktioniert ja noch.
Ja, das ist ja so.
Wäre das potthässlich, ja, oder hätte sonst irgendwo einen Mangel, ja, klar, okay, aber das ist ein schönes Gerät, was nach wie vor gut funktioniert. Warum sollte, wenn ich Not am Mann oder der Frau ist, ja, oder ich dann jetzt wirklich auf 5K gehen müsste, ja, oder so, warum soll ich das Ding ersetzen?
Ja.
Ich würde vielleicht nicht unbedingt meine PS5 da anschließen wollen.
Nö.
Oder eine Xbox oder so.
Aber
okay,
was mache ich mit dem Gerät? Ich mache Standard-Office-Anwendungen.
Ja.
Das war's.
Ja. Ich habe die letzten Jahre auch immer mal wieder geguckt, wie werden die Dinger gebraucht gehandelt. Und dann waren sie mir doch, um mir den einfach so hier hinzustellen, dann doch zu teuer.
Ja.
Klar, wenn meine Frau sagen würde, sie hätte gerne irgendwie eine andere Lösung für sich ins Büro oder so, hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, das sieht nice aus. Ja, da wird wahrscheinlich der eine oder andere Kunde dann auch mal fragen, wenn so ein Ding da steht. Aber die hat ja keine Verwendung für so einen Monitor. Ja.
Ja, wie gesagt, das ist mein Plan, das Gerät so lange zu benutzen, bis es auseinanderfällt.
Ja. Ist ein guter Plan. Das ist ja auch mein Mac Mini hier noch.
Ja.
Also wobei, das, da ist schon ein bisschen was abgefallen.
Also
ja,
ob das bei leistungsgebenden Systemen ja, immer
das ist noch mal was anderes,
so,
genau.
So eine Sache ist wie bei Displays. Hm,
ja, weil der Monitor, der sagen wir mal, der Monitor, andere Monitore oder auch gerade jetzt auch wieder so 2, 3 Modelle von Samsung, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte mit den aktiven Upscaling oder mit den Sonderfunktionen oder Zusatzfunktionen, die sie haben. Das kann so ein Monitor auch mal obsolet machen, aber bei so einem in Anführungszeichen Standardmonitor, wo es nur um die Bildwiedergabe geht, dem ist das Einzige ist, wie gesagt, dann höchstens wieder die Frequenz. Ja.
Ja gut, 60 Hertz ist jetzt nicht genau das Gelbe vom Ei, ja.
Aber solange du, wie du schon gesagt hast, da nur die Business-Aufwendung drauf wirfst, ist es im Prinzip fast egal.
Ja.
Und was soll da denn bitte, mein Gott, was willst du da mehr? Da muss das Bild darstellen können, vernünftig, und das war's.
So ist es.
Der braucht keine Rechenleistung, der braucht keinen Arbeitsspeicher, der braucht gar nichts, ja.
Nö. Obwohl er hat einen Lüfter verbaut. Der springt doch ab und zu mal an. Aber der ist relativ leise.
Ja, den kann man eventuell mal reinigen, aber das war's dann auch. Ja.
Hm. Gut. So, kommen wir zu unserem allseits nicht geliebten John Prosser. Hast du das mitbekommen?
Ich hab's mitbekommen. das nicht geliebt, würde ich jetzt mal so nicht unbedingt sagen wollen.
Also ich mag ihn ja jetzt nicht so sehr. Also der polarisiert doch extrem und gefällt mir von allen Leakern und Analysten am wenigsten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist ja natürlich auch immer eine Geschmacksfrage. Ne? Es können ja nicht alle beliebt sein, dann würde ja auch, ich glaube, wenn er von allen geliebt würde, dann würde er auch letztendlich irgendwas falsch machen. Ja, also John Prosser hat vor ein paar Wochen, Monaten ja ein relativ detailliertes Video gezeigt, so ein paar Konzepte. Er hat auch keine 100%ig geleakten Bilder gezeigt, sondern er hat aufgrund das, was er gesehen hat, hat er ja damals betont, aufgrund das, was er gesehen hat, hat er Mockups erstellt und hat so ein paar Videos gemacht dazu, und erstaunlicherweise ist das auch relativ.
War das sehr zutreffend, ja.
War das sehr zutreffend und deckt sich auch mit dem, was wir in Bezug auf iOS 26 gesehen haben, und sieht schon sehr stark nach Liquid Glass aus. Also sah alles sehr, sehr gut aus. Und mittlerweile ist auch rausgekommen, wie er an diese Informationen gekommen ist. Er hatte einen Komplizen bei Apple. Und dieser Komplize hat dann, ich breche das jetzt mal so ein bisschen herunter, dieser Komplize hat dann systematisch mit einem internen Entwickler bei Apple angebändelt, in Anführungsstrichen, oder so ein bisschen socialized oder genetworked, und hat dann da Kontakt aufgenommen. Also dieses Leaking erfolgte mehr oder weniger in erster Linie über einen Komplizen bei Apple. Und die beiden oder der Komplize hat dann halt, wie gesagt, mit dem Entwickler Kontakt aufgenommen und hat dann halt zum Beispiel auch mit dem Entwickler FaceTime-Calls geführt, und der Entwickler hat dann schon halt auch eine sehr frühe iOS-Version, eine iOS 26-Version auf dem iPhone, und der Komplize von John Prosser hat dann diese ganzen FaceTime-Calls und das alles, was man auf dem iPhone gesehen hat, abgefilmt und hat diese abgefilmten Infos und Videos dann halt zu John Prosser transferiert. Und die Grundlage von dem ganzen gemockupten Videos waren halt diese FaceTime-Aufnahmen oder diese abgefilmten Aufnahmen das abgefilmte von dem iPhone letztendlich, was man gesehen hat. Apple hat auch schon personelle Konsequenzen gezogen, sowohl der Entwickler als auch der Komplize, die sind beide nicht mehr tätig bei Apple. So, John Prosser hat sich dazu geäußert und er hat gesagt, ja, man könnte sich auch unterhalten, und er würde das gerne auf direkten Wege mit Apple klären und würde das Ganze gerne, also sinngemäß hat er das so geschrieben, würde das Ganze außergerichtlich klären wollen, weil er habe
das würde ich mal drauf tippen, das wird nichts.
Nee, ich glaube Apple, no mercy, sage ich jetzt mal, Apple lässt sich da auf nichts ein, letztendlich. Das würde ich genauso machen, ehrlicherweise, gerade das, weil John Prosser ja auch in den vorherigen Videos und Statements und Aussagen gegen Apple immer so ein bisschen stark polarisierend unterwegs gewesen ist und auf einer Ebene unterwegs gewesen ist, die so ein bisschen angreifend war, in Anführungsstrichen, würde ich das jetzt erst recht nicht machen. Also das, darauf würde ich mich auch nicht einlassen. Aber er bestreitet halt das Ganze und würde, wie gesagt, gerne mit Apple direkt
in Kontakt treten. Den Ablauf, wie ihn Apple in der Klage geschildert hat, wird von ihm bestritten, dass er halt so tief da involviert war. Ja, das bestreitet er. Anscheinend hat ja der andere, der ihm das zugespielt hat, ja wirklich hier direkt Momente abgewartet, in denen derjenige, der im Besitz war von diesem Test-iPhone, nicht da war und oder keine Kontrolle über das Gerät hatte und hat es dann da, wie gesagt, heimlich dann quasi benutzt oder in Anführungszeichen entwendet, hatte da vorher sich halt den Zugangscode besorgt. Apple macht ja anscheinend dem Mitarbeiter, dem das Gerät überlassen war, um das zu testen, anscheinend jetzt in Bezug auf diese Leaks direkt keine Vorwürfe.
Ja, hat ihm ja nur vorgeworfen.
Aber wie gesagt, nicht auf, dass er aktiv irgendwie daran beteiligt gewesen wäre, sondern nur deshalb, weil er das ihm überlassene Gerät nicht ausreichend sicher verwahrt hat.
Gut.
Dass er da nicht wirklich dafür gesorgt hat, dass kein anderer darauf Zugriff haben kann.
Richtig, ja.
Und das war dann, da hat er halt gegen die Firmenpolicy verstoßen, ja, gegen die Auflagen, die er hatte, eigentlich mit der NDA, die er garantiert ja intern auch unterzeichnet hat. Mhm. Und das war halt dann mit der Kündigungsgrund. Kann ich auch wieder verstehen, ja. Das sind halt so Sachen, ja, das sind halt, ja, das darf halt nicht passieren, ja. Da musst du halt wirklich dafür sorgen, dass die Geräte entweder bei dir zu Hause entsprechend gesichert sind oder aber du nimmst sie eben nicht irgendwie mit heim oder so, ja. Das ist halt schon verständlich, ja. Aber wie gesagt, Apple sagt ja, er hätte da zusammen halt diese Verschwörung gebildet und da widerspricht er halt, ja. Er sagt, ihm wurden die Sachen zwar zur Verfügung gestellt, aber er hat nicht aktiv irgendwo dran mitgearbeitet, da ranzukommen.
Aber wo ich mich jetzt gerade noch dran erinnere, es soll angeblich auch finanzielle Angebote gegeben haben von Prosser an den Leaker oder an den Komplizen letztendlich. Das spricht ja eigentlich auch dafür, dass John Prosser wahrscheinlich nicht ganz so unschuldig ist, wie er sich so...
Ja, okay, dass du deine Quellen irgendwo finanziell da ein bisschen, aber er hätte sich da halt jetzt irgendwie nicht weiter irgendwie da schuldig gemacht oder halt da, oder wäre wie gesagt aktiv beteiligt gewesen, da halt ranzukommen. Das streitet er halt ab. Dass er da jetzt sagt, er würde gerne mit Apple direkt drüber reden, mein Gott, wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass er da irgendwie Chancen hat.
Nein.
Das läuft jetzt seinen Weg, die Klage ist eingereicht, Ende. Ja.
Also auch nicht in der Art und Weise, wie er sich in der Vergangenheit gegenüber Apple gezeigt hat. Also er ist ja nun wirklich kein Unschuldslämmchen sozusagen. Also nein, das glaube ich nicht.
Laut eigener Aussage kann er ja auch darlegen, dass er halt, oder inwieweit er halt wirklich da involviert war, beziehungsweise wie er halt da rankam. Muss man halt mal abwarten, wenn es dann wirklich vor Gericht kommt. Inwieweit er da oder auch nicht dann beteiligt war in der Beschaffung, ja.
Ja, und wenn es dumm läuft, könnte das für Prosser nicht günstig laufen, das Ganze, finanziell gesehen. Ja.
Ja. Ja, nicht nur das. Das kann auch hier bedeuten, dass du da für ein paar Jahre eine andere Postanschrift hast, ja.
Könnte auch sein im extremsten Fall, ja.
Ja.
Ja, gut, mein Gott, der Trend geht zum Zweitwohnsitz. ja, das ist so. Ja, ich bin gespannt, wie das weiterlaufen wird. Und ich meine, Apple hat ja schon seit Jahren mit Leaks und Leakern zu kämpfen. Mhm. Im Endeffekt angefangen hat alles mit dem iPhone von Gizmodo. Ne? Ich glaube, da fing alles so an.
Eine Nummer damals.
Ja.
Oh, holla, holla.
Wie lange das schon her ist, meine Güte. Aber das ist, glaube ich, die Mutter aller Leaks, sage ich jetzt mal, zumindest im Apple-Bereich. Und da fing das Unheil an. Und heutzutage ist es ja fast schon obligatorisch, dass permanent irgendwas geleakt wird. Viel aus der Lieferkette raus, sage ich mal. Und früher war das noch ganz anders. Da war so eine Keynote auch noch wirklich überraschend oder so ein Event auch wirklich noch überraschend. Und heute ist man ja mehr oder weniger schon im Vorfeld über das nächste iPhone-Release informiert. Und es würde einen wundern, wenn jetzt wirklich nicht zum Beispiel das iPhone Air rauskommen würde. Das wäre eine Überraschung, wenn diese ganzen Leaks und die ganzen Informationen jetzt nicht stimmen würden. Und Apple würde zum Beispiel kein iPhone Air rausbringen. Würden sie auch sagen, Mensch, was ist denn nun los? Also man geht ja wirklich schon von einer gesetzten Produktpalette mittlerweile aus, dass die wirklich auch so bei dem nächsten iPhone-Event vorgestellt wird. Was ja vor zig Jahren sich so keiner vorstellen konnte. Da war so ein iPhone-Event wirklich noch was Besonderes. Und heute guckt man sich das an und sagt, ja, wann kommt denn jetzt das iPhone Air? Zuerst, in der Mitte oder zum Schluss? Wann wird es dann vorgestellt? Aber man geht wirklich davon aus, dass es ein gesetztes Produkt ist. Ja. Wirkliche Überraschungen gibt es kaum noch in der Apple-Welt, produkttechnisch gesehen. Naja. Okay. Schauen wir mal, wie es weitergeht mit Apple. Gut, dann würde ich sagen, machen wir die Sendung für heute dicht. Ich habe jetzt nichts mehr aus der Motorwelt, sei es auf zwei oder sei es auf...
Das auf haben wir in der Eröffnung ja schon
vier Räder.
Verschossenes Pulver.
Naja, gut, ist das Problem, ich darf halt noch nicht über viele Dinge sprechen, das ist das Problem für mich. Und gerade wenn man sowas unterschreibt, dann sollte man sich auch daran halten. Das ist dann auch wenn diese Informationen noch so banal sind, aber wenn du nochmal deinen Karl Otto irgendwo drunter setzt, dann hat das nochmal eine ganz andere Bedeutung, als wenn du sagst, ja, ich sag nix. Also du besiegelst das ja nochmal und das hat nochmal eine ganz andere, eine Gewichtung, für eine persönliche Gewichtung, sage ich jetzt mal. Gut, also, dann würde ich sagen, wir haben unsere Stunde knapp voll, heute etwas kürzer, etwas kompakter als sonst und dann schauen wir mal, was wir in der nächsten Woche so von Apple erfahren werden.
Ja.
Okay, also, dann bis nächste Woche.
Bis dann, ciao.
Ciao, tschüss.